Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Marvin, Klaus und mir, Caroline.
Genau, und heute wollen wir uns zwei Fragen stellen. Die eine ist, haben wir den Tiefpunkt erreicht, was die Produktion im verarbeitenden Gewerbe angeht in Deutschland? Also haben wir unseren Tiefpunkt im Zyklus erreicht? Und zweitens wollen wir uns Gedanken machen, kann die FED die Zinsen wirklich senken, wenn diese US-Wirtschaft doch weiterhin so relativ robust dasteht? Was sind da die jüngsten Daten und was sagen sie uns? Aber anfangen tun wir mal mit dem globalen Bild. Und wenn wir uns das globale Bild anschauen, globale Stimmungsindikatoren oder auch den Welthandel und auch die Stimmungsindikatoren aus China, dann sehen wir eigentlich quer durch eine gewisse Erholungstendenzen. Ja, so am aktuellen Rand, eigentlich jetzt schon ein paar Monate. Also wir sehen, der Welthandel legt wieder zu und wir sehen, dass sich die Stimmung grundsätzlich in der Weltwirtschaft insgesamt jetzt auch wieder langsam verbessert. Und das auf der einen Seite bestätigt das unsere Einschätzung, dass auch wir hier in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte durchaus eine konjunkturelle Belebung erfahren werden. Ja, die Grundlage ist ja, dass wir über die globale Erholung hier wieder gewisse Wachstumsimpulse sehen werden. Von daher, das passt in das Bild, das wir haben für die deutsche Wirtschaft. Allerdings bleibt die große Frage, zu welchem Maße Deutschland hier wirklich partizipieren wird. Also erstmal kurzfristig, erstmal gar nicht. Unsere Stimmungsindikatoren und unsere Produktion ist weiterhin rückläufig, aber die Frage ist perspektivisch. Und da machen wir uns ein bisschen Sorgen, weil wenn man sich gewisse Indikatoren anschaut, wie zum Beispiel das Exportwachstum oder auch die Anzahl der Container, die gelöscht werden in Hamburg im Vergleich zur Weltwirtschaft, dann sehen wir eigentlich schon die letzten Quartale eine deutliche Entkopplung der deutschen Wirtschaft zur Weltwirtschaft. Wir wissen ja auch, dass unsere Exporte schon mehrere Quartale zurückgehen, deutlich. Jetzt wird gesagt, mag viel an China liegen. Da ist halt zu sehen, zu welchem Maße diese konjunkturelle Erholung in China die strukturellen Themen, die es hier vielleicht gibt, überdecken wird. Wir haben ja viel die letzten Monate über Abwanderung gesprochen. Und wie würde man eigentlich Abwanderung messen? Gut, ein Aspekt wäre natürlich die Deindustrialisierung. Ja, wir gucken, wie viel Produktion hier ist. Aber sicherlich kann man es auch in den Exporten erkennen. Wenn ich meine energieintensive Chemieproduktion verlagere, dann kann ich sie nicht mehr exportieren. Und dementsprechend würde man dann eben eine reduzierte Exportdynamik sehen, relativ zur Weltnachfrage. Das wären so die strukturellen Veränderungen, die sich auch daraus ergeben. Und da machen wir uns eben so ein bisschen Sorge, dass man hier schon so gewisse Ansätze sieht. Auch der deutsche Anteil an den Weltexporten geht deutlich zurück. Das mag man jetzt als nicht so wichtig ansehen, wenn die Rest der Welt deutlich schneller wächst als wir. Das wäre so eher noch eine positive Interpretation. Eine negative Interpretation ist eben wirklich, dass wir im Schatten von Produktionsverlagerungen hier einen negativen Trend sehen, was die Exporte, Exportwachstum, Exportvolumen, Exportanteil angeht. Und wie gesagt, ich bin wirklich schockiert zu sehen, wie die Weltwirtschaft und vor allem der Welthandel sich entkoppelt vom Handel über die wichtigen Häfen in Deutschland. Und das gerade für ein Land, das ja so offen ist. Wir waren mal früher Exportweltmeister. Weißt du noch, Caroline? Mhm. Gut, auch das ist natürlich ein blöder Maßstab, weil als früher oder später, wir machen ja nur einen überschaubaren Beitrag zum Weltbip. Das sind ja absolute Zahlen. Es bleibt sehr spannend, zu welchem Maße die sich abzeichnende konjunkturelle Erholung in der Weltwirtschaft. Und das, ich denke, davon gehe ich nicht weg. Die Aussage steht, zu welchem Maße das auch bei uns ankommt. Ich sage es mal andersrum. Wir gehen davon aus, dass bei all der negativen strukturellen Themen, wie auch wir, doch einen gewissen Rückenwind von der globalen Konjunktur bekommen werden, der uns im zweiten Halbjahr dann doch ein gewisses Wachstum beschert. Das ist ja die Grundannahme und die bestätigt sich anhand den globalen Indikatoren, auch wenn es vielleicht bei weitem nicht so stark ausfällt, wie wir das aus historischen Daten heraus befürchten oder erwarten würden. Ein ganz wichtiges Element in diesem globalen Bild und in der erholenden deutschen Wirtschaft bleibt natürlich die USA. Die USA hat es ja unheimlich positiv überrascht, dass sie noch deutlich schneller gewachsen ist letztes Jahr, als alle erwartet hatten. Wir wissen auch den Grund, ist ja bekannt, die Fiskalpolitik verbessert die Geldpolitik. Und auch dieses Jahr sind die Prognosen für die USA doch eher positiv gestimmt. Wir haben ja lange diskutiert, gibt es ein Hard Landing oder Soft Landing. In der Zwischenzeit ist sogar der Begriff No Landing aufgetaucht. Das heißt, die US-Wirtschaft wird weiterhin bei 1,5-2% wachsen, weil die Fiskalpolitik dagegen steuert. Gut, irgendetwas muss gegensteuern. Ich kann die Zinsen nicht von 0 auf 5,5 anheben und es geht an der Wirtschaft spurlos vorüber. Also das geht nicht. Irgendetwas muss nachgeben oder kompensieren. Wir wissen, dieses Jahr ist es die Fiskalpolitik. Und in einem Wahljahr ist davon nicht auszugehen, dass die US-Regierung anfängt zu sparen. Vielleicht dann schon eher nächstes Jahr. Das heißt, diese ganze gesamte Verlangsamung, die wir erwarten, wird sich vielleicht erst nächstes Jahr abzeichnen. Wo lässt das die Fed? Nun, das ist eine Frage der Inflationserwartungen und der Inflationsdynamiken, die wir sehen. Und wir haben ja schon immer den Punkt gemacht, ohne eine Rezession wird die Inflation nicht nachhaltig zurückgehen, weil zwei Trudeneffekte sich in weiteren Inflationsdruck zeigen. Und da brauche ich eine Rezession, um entscheidenden Raum zu finden, für Notenbanken die Zinsen zu senken und für die Inflation natürlich dann auch deutlich zurückzukommen. Und wenn diese US-Wirtschaft dieses Jahr weiter so weitermacht, dann ist der Raum für die Fed doch wirklich sehr, sehr begrenzt. Das wäre ein Szenario. Da wäre dann wirklich sehr wenig Raum. Vor allem, Marvin, weil ja die Inflationszahlen uns jetzt auch nicht so entspannt machen, oder?
Genau. Der US-Notenbankchef hat ja schon darauf hingewiesen, dass es für eine Senkung der Zinsen einer deutlichen stabilen Inflationsentwicklung in Richtung der 2% Zielmarke bedarf. Nun haben wir die US-Verbraucherpreise gesehen für Februar. Die Zahlen zeigen einen deutlich stärkeren Anstieg der Verbraucherpreise als ursprünglich erwartet. 0,4% im Vergleich zum Vormonat und 3,2% im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Kerninflation hat zugenommen um 0,4% im Monatsvergleich. Haupttreiber dabei waren insbesondere die Benzin- und Wohnkosten, die zusammen mehr als die Hälfte des Inflationsanstiegs verursacht haben. Das lässt die Zinswende der US-Notenbank zumindest vor der Jahresmitte, also vor Juni, zunehmend unwahrscheinlich erscheinen. Zudem haben die Erzeugerpreise auch sehr stark zugenommen. Also ein relativ durchwachsenes Bild, was die geldpolitische Wende angeht. Darüber hinaus haben wir Arbeitsmarktzahlen gesehen. Die Anzahl der Beschäftigten in den USA stiegen im Februar um 275.000 an. Die Entwicklung ist insbesondere den relativ guten Witterungsbedingungen zuzuschreiben. Ferner legte die Lohnsumme zu, was vor allem durch die ansteigende oder stark ansteigende Wochenarbeitszeit ausgelöst wurde. Die durchschnittlichen Stundenlöhne hingegen stiegen lediglich um 0,1% an. Also insgesamt bestätigt das ja unser bisheriges Bild einer relativ stabilen US-Konjunktur.
Genau, und damit teilen wir eben nicht die Einschätzung der Märkte, dass die Fed hier ab Juni doch deutliche Zinsen senken kann. Das mag sicherlich ein Szenario sein, aber das ist ein Szenario, wie wir schon oft betont hatten, mit einem hohen Risiko, weil eben das Bild erst durch eine deutliche Eintriebung wirklich überzeugend wird. Und das ist es noch nicht. Und wenn die US-Wirtschaft ein No-Landing erfährt, dann werden die Zinsen, ist da kaum etwas Raum für die Fed, dieses Jahr was zu tun. Wahrscheinlich dann umso mehr nächstes Jahr. Aber in Deutschland ist das Bild schon ein bisschen, also man könnte ja hier, wir haben ja diese Woche die Streiks gehabt, auch wieder mal bei der Bahn. Das heißt, ich habe eine Wirtschaft in Rezession. Ich habe massiven Preisdruck über Lohnentwicklung und ich habe einen massiven Arbeitskampf. Das heißt, ich habe eigentlich die beste Grundlage für eine Stagflation. Preise steigen, Wettbewerbsfähigkeit sinkt, wird weniger produziert, was sich wieder mal das Abwanderungsthema nach vorne bringen würde. Aber alles in allem schon ein besorgniserregendes Bild. Und die Frage ist, wie lange wird diese Inflation, die ja im Moment immer noch auf Grundlage von Basiseffekten auch zurückgeht, Ja, das wird ja auslaufen dieses Jahr. Und die Inflationsdynamik nächstes Jahr wird eben getrieben von diesen Zweitrundeneffekten. Darum auf der einen Seite wünsche ich mir, dass wir in Europa nicht so schnell uns erholen, damit man wirklich damit wir eine gewisse Lohnmoderation sehen im Schatten eines Fachkräftemangels. Damit wir in der Tat, damit die EZB hier in Europa zumindest den Raum hat für Zinssenkungen. Aber den hat sie so oder so. Ich denke, in Europa nach mehreren Quartalen Stagnation ist hier auf jeden Fall Raum gegeben. Allerdings ist hier doch in Deutschland, ist ein schönes Beispiel, wie man ein Stagflationsszenario, also Rückläufe der Wirtschaftsleistung und höhere Inflation durch die Tarifentwicklung und Streikentwicklung im Moment hier durchaus sich vorstellen könnte. Da gab es auch Zahlen, Caroline.
Genau. Also bisher ist die Inflationsentwicklung ja relativ klar und sie geht eben zurück. Nochmal zur Erinnerung, im letzten Jahr, im Januar 2023, hatten wir eine Inflationsrate in Deutschland von 8,7% und jetzt im Februar ist die Inflationsrate auf 2,5% zurückgegangen. Was bei der Inflationsdynamik positiv ist, wenn man sich den gesamten Verlauf von 2023 anguckt, dann hat eben diese Preisrückgänge haben an Breite gewonnen bei den Gütern, während eben zu Jahresbeginn von 2023 noch knapp 40% der Güter und Dienstleistungen eine Preissteigerungsrate von mehr als 8% aufgewiesen haben. Es ist im vierten Quartal waren es nur noch 15% der Güter mit diesen hohen Preissteigerungen. Von daher ist sicherlich diese Breite, der abnehmende Preisdruck in der Breite ist also positiv. Angebot und Nachfrage scheinen sich mehr und mehr auszugleichen. Und so gehen wir ja auch im laufenden Jahr davon aus, dass sich die Inflationsrate weiter rückläufig entwickeln wird. Es gibt da noch ein paar Sondereffekte in Deutschland, die inflationstreibend wirken. Das ist zum einen die Erhöhung des CO2-Preises für fossile Brennstoffe und das Auslaufen der Energiepreisbremse ab Januar diesen Jahres. Aber dennoch, trotz eben dieser inflationstreibenden Effekte, sind die Energiepreise jetzt zum zweiten Mal in Folge gesunken, im Februar um 2,4%. Also auch hier haben sich eben diese Inflationstreiber jetzt nicht so ausgewirkt. Es kommen aber noch mehrere Sonderfaktoren hinzu im laufenden Jahr. Das ist zum einen das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung für Gaststätten, auch ab Januar 24. Und ja, hier im Gaststättengewerbe zeigen sich natürlich schon Preiseffekte. Da hatten wir einen Preiseffekt von über 6% im Februar. Dann kommt noch hinzu Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung für Gas und Fernwärme ab April. Da steigt dann die Mehrwertsteuer von 7% auf 19% wieder. Und hier geht auch das Statistische Bundesamt davon aus, dass sich das schon in der Inflationsrate zeigen sollte. Und wir haben natürlich das, was Klaus schon angesprochen hat, mögliche Zweitrundeneffekte über Lohnerhöhungen. Aber das ist eben zweifelhaft, ob sich die tatsächlich bei dieser schwachen Konjunktur dann auch auf die Preise überwälzen lassen.
Ja, das ist zumindest unsere Einschätzung, genau. dass der Kostendruck sich eher auf Margen auswirkt und dann eben auch wieder auf Löhne, Lohnmoderation. Das ist aber noch abzuwarten. Aber wenn ich jetzt mal ein halbes Jahr vorausschaue, dann haben wir ja die Situation oder können die Situation haben, dass sich die Weltkonjunktur erholt. Auch die Rohstoffpreise fallen zumindest nicht mehr. Wir haben aber weiterhin hohen Lohndruck. Und alles in allem, Basiseffekt ist dann ausgelaufen, dass ich dann durchaus wieder eine gewisse ansteigende unterliegende Inflationsentwicklung habe. Das würde den Raum für die EZB-Zinssenkungen noch deutlich reduzieren. Das heißt, wir bleiben bei der Einschätzung, dass die EZB einen gewissen Raum der Normalisierung hat, aber der mag sich vielleicht auf 100 Basispunkte beschränken. Und dann habe ich einen Einlagenzins von 3%. Auch nächstes Jahr sollte denn diese negative Konstellation sich so entwickeln. Ja, und dann wäre auch am langen Ende der Zinskurve eine gewisse Korrektur zu rechnen, weil das lange Ende erwartet ja weiterhin einiges mehr an Zinssenkungen. Dadurch haben wir auch diese Inversität in der Kurve. Also scheint das Pendel scheint im Schatten einer globalen Konjunkturstabilisierung, Erholung jetzt wieder so ein bisschen in Richtung Inflationssorge zu drehen. Bleibt spannend, wie viel Raum die Notenbanken haben. Wie gesagt, in Europa haben wir sie, bei der Fed, da muss noch einiges passieren. Gut.
Ja, damit schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.
Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de/podcast.